Was ist deine Aussicht? Blaulicht, Blaulicht. Eine der größten Street-Hymnen, die Deutschrap je gesehen hat und bis heute sein größter Song. Wir haben exklusive Einblicke von Nate57 zu seinem Song Blaulicht bekommen. Wie kam die Songidee? Wie haben Deutschrapper damals auf den Erfolg reagiert? Musste man für die Veröffentlichung auf AgroTV Geld bezahlen? Nate erzählt exklusive Anekdoten zum Musikvideo und zum Anfang seiner Halbzeit. Wir gehen rein. Blaulicht von Nate.
Blaulicht, die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift. Wir leben in den Augenblick, das ist St. Pauli. Du machst dein Paradies hier draußen fit. Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht, übertreibt man die Lage, dann geht es ins Auge. Was haben wir für eine Aussicht? Blaulicht, Blaulicht. In keiner Gegend haben sie mehr zu tun. St. Pauli, Amjas, Schubserei, kleine Sachen, sie kommen mit einer Mannschaft. Früher war das anders, heute sieht man alle zwei Minuten am Marktplatz. Streifenwagen live fahren, ich erinnere mich, noch zählen kann ich nicht mehr. Viele Leute vor meinen Augen mussten hinter Gittern. Nicht für eine kurze Zeit, sondern lange Jugendkraft. Glaubt nie, wenn die sagen, dass die Scheiße wie Schule war. Guck, weil er dieses Thema verbergt. Kein Mensch fühlt sich gut wie ein Tier eingesperrt.
Yes, Nate57 mit Blaulicht und Street-Hymne, das trifft's auf jeden Fall sehr gut. Und falls euch der Beat gefällt, es gibt insgesamt 4 Minuten 42 davon. Das muss man sich mal geben, wie lange damals die Songs noch waren irgendwie. Yeah. Also wirklich crazy. Ich weiß gar nicht, wie viele Refrains da drin sind, aber auf jeden Fall
man hat die Hook auf jeden Fall als Ohrwurm abgespeichert. Das heißt, ja, die müssen schon häufig vorgekommen sein, ja.
Und am Ende läuft der Beat ja auch noch so ein bisschen weiter. Also wirklich ein geiles Ding. Aber wie immer fangen wir an mit den Hard Facts. Wann kam der Song raus? Am 27. Februar 2009 auf dem Mixtape Verrückte Ratten von Nate57 und Telly Tells, eben nur als Audio zu dem damaligen Zeitpunkt, und dann im September des gleichen Jahres dann als Video auf dem AgroTV-Channel. Produziert wurde das Ganze aus dem Ratos Locos Camp und ich meine von Blackie White, der übrigens der Bruder von Nate57 ist. 17 Millionen Views auf YouTube und 18,8 Millionen Streams auf Spotify. Da steht der Song heute und das sind echt crazy Zahlen.
Auf jeden Fall, vor allem weil Spotify ja auf jeden Fall keine Sache damals war und YouTube natürlich voll das heftige Ding war, aber damals Deutschrap einfach auch nicht so groß war und auch in einer kleinen Krise war, weil es sich erst neu finden musste, nachdem so diese ganze Agro-Berlin-EGJ-Era so zu Ende gegangen ist und irgendwie alles voll mit illegale Downloads war. Ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut dran erinnern, dass ich auch diese Mixtapes Willkommen auf St. Pauli, Verrückte Ratten damals, die gab's auch zum Free-Download, glaube ich, so. Und die hatte ich damals dann irgendwie in iTunes so eingepflegt. Das war auf jeden Fall so eine wilde Zeit, wo man so sein iPod dann voll mit oder MP3-Player voll mit Songs dann gepackt hat und so. Das war auf jeden Fall krass damals so. Auf jeden Fall so Nate, Haftbefehl, alles, was da gerade so hochkam. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Nate uns da so mitnimmt jetzt in diese Zeit damals. Und die erste Frage natürlich so, wie kam die Songidee? Wie ist dieser Song im Studio entstanden?
Es fing auf jeden Fall an mit dem Beat. Den habe ich runtergeladen über Bearshare oder LimeWire, eins von beiden. Das war ja so zu den Hochzeiten von Raubkopien und man hat ja seine komplette Musik, wenn man sie nicht gekauft hat, zu dem Zeitpunkt sich davon runtergeladen und es hat ja auch teilweise auch echt lange gedauert, wenn man nur wenig Quellen hatte. Und ja, so ein Geheimtrick, den wir so immer angewandt haben, ist Instru eingegeben. Und das waren dann die französischen Beats und das waren so die Beats, die man nicht so kannte. Alle anderen waren eher so die Singles und wo damals auf Platten veröffentlicht wurde mit den Instrumentals. Das war ja nicht üblich so. Man hat ja auch nicht immer seine Alben dann als Instrumentals rausgebracht. Und genau, und da habe ich halt Instru eingegeben und dann halt auch viele französische Beats runtergeladen. Dann gab es auch viele von Buba und so. Und auch zu dem Zeitpunkt haben echt viele Leute dann immer auf den gleichen Beat dann Songs gemacht, weil es halt echt nicht so viele gab. Kannte den Song auch nicht. Also ich habe den Beat angemacht. Ich weiß nicht, ich dachte, was ist das für ein kranker Beat? Habe den erstmal ausgemacht, weil manche Beats muss man sich aufbewahren, weil man kann sie auch überhören. Und dann ein, zwei Wochen später bin ich von der wilden Nacht auf jeden Fall von Kiez nach Hause gekommen und hatte Bock zu schreiben und ich wusste, der Beat war noch da. Und es fing auch an mit der Hook, also auf jeden Fall mit dem Wortspiel. Und ja, dann ging es dann immer so weiter. Und ich glaube, ich habe den auch an ein Stück geschrieben gehabt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mindestens 8 Bars von den ersten 3 Parts an einem Tag geschrieben hatte. Kann sein, dass ich den am nächsten Tag dann ready gemacht habe oder am ein Stück, eins von beiden. Aber ich wusste auf jeden Fall in dem Moment, als ich es geschrieben habe, das ist ein krasser Song, so. Aber ich habe damit auch nicht jetzt gerechnet, dass er dann so abgehen wird. Ne? Das war ja dann auch als Outro von dem Verrückte Ratten Mixtape haben wir den dann genutzt. Und ja, das hört man ja dann auch mit den Skits und so. Da wurde mir nochmal gesagt, mach mal ein paar Skits und mach mal ein bisschen for the youth. Hört ihr ja, dass ich sag, was ich da sage. Und, genau. Und ja, so ist der Song entstanden auf jeden Fall.
Einerseits komplette Flashback, wenn ich das Wort LimeWire höre. Also wenn ich mich daran noch erinnere, wie man damit früher illegal Musik runtergeladen hat, irgendwie, das war ein komplett anderer Film. Aber auch spannend zu hören, dass er sagt irgendwie, dass man einen Beat auch so überhören kann. Also kann ich mir vorstellen, wenn man ihn einfach zu oft hört, dass man irgendwie nicht mehr die Kreativität dann reinbekommt oder an gewissen Stellen schon so festgefahren ist irgendwie. Also spannend.
Werbung. Sherwin, ich weiß ja, wie sehr du dich auf die Decathlon-Collab gefreut hast. Hat sich denn seitdem bei deinem Training nochmal was verändert? Weil du warst ja eigentlich schon immer auf dem Home-Gym-Film.
Ja, true. Ich muss sagen, ehrlicherweise hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich halt viele Produkte von Decathlon sowieso schon hatte. Also ich hatte zum Beispiel so eine Klimmzugstange, die du in den Türrahmen einklemmen kannst. Ich hatte so Push-Up-Griffe, also so Liegestützgriffe, mit denen man nochmal so weiter in den Stretch quasi reinkommt und auch das Decathlon-Hantelset. Ich muss aber sagen, so sehr ich mein kleines Home-Gym, den ich mal immer geliebt habe, war es halt trotzdem nicht perfekt. Und jetzt haben wir eben noch so ein paar Sachen dazu bekommen von Decathlon. Zum Beispiel so Dipstangen, die sind crazy. Dann ein zweites Hantelset und auch noch so Fitnessbänder. Und diese paar Produkte haben mein Training wirklich nochmal komplett verändert. Also allein, wenn du ein zweites Hantelset hast, ich weiß, es ist ein kleiner Flex irgendwie, aber du musst halt nicht ständig so rumschrauben und die Gewichte wechseln, dann kannst du mit diesen Gummibändern so richtig nice diese Klimmzug- und Dip-Trainings verbessern, weil du halt, wenn du nicht mehr kannst, noch mit den Bändern nachlegen kannst oder generell, wenn du noch keine Klimmzüge kannst oder noch keine Dips kannst, ist es halt viel leichter mit diesen Bändern und einfach alles in allem habe ich jetzt wirklich wie so einen kompletten Trainingsplan für zu Hause, so Bizeps, Trizeps, Schulter, Bauch, Rücken, Brust, Beine separat, die sieht man im Club sowieso nicht. Das machen wir eher so beim Joggen. Aber ja, ey, es ist sehr geil.
Und man hat halt nicht mehr diesen Weg zum Gym. Also du musst nicht mehr im Gym auch auf Geräte warten und das Training geht einfach viel schneller und ist leichter in den Alltag so für zwischendurch zu integrieren.
Ey, also wirklich. Und was bei mir auch, finde ich, so ein Riesending ist, warum ich so ein Home-Gym-Fan bin, ist, ich höre immer so laut Deutschrap, während ich trainiere und springe wirklich so im Zimmer rum irgendwie und mach dann noch einen Satz und noch einen Satz. Und ich glaube wirklich, ich bin wirklich überzeugt, dass dieses so übel motiviert sein durch die laute Mucke, die du gerade hörst und dieses Rumjumpen so Kräfte freisetzt, die du andererseits nicht hättest. Also für mich ist dieses Home Gym mit den Produkten von Decathlon jetzt wirklich das perfekte Setup.
Yes. Und wenn ihr euch auch überlegt, euch zu Hause was einzurichten, checkt dafür mal den nächsten Decathlon Store in eurer Stadt ab. Denn was ich dort sehr, sehr feier ist, dass man bei Decathlon alles vor Ort testen kann. Also auch sowas wie Bänder, Hanteln und was es sonst noch alles gibt. Denn ihr findet dort eigentlich alles, was man für so ein kleines Home-Gym braucht. Und am Ende gibt es keine Ausreden mehr, egal ob es regnet oder nicht. Du kannst immer durchziehen. Also nächsten Decathlon-Store um die Ecke auschecken oder online shoppen. Den Link zu Decathlon haben wir wie immer in die Shownotes gepackt und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Übel, ne? Ich habe auch gedacht, so damals so Einblicke in so einen, ja, Artist-Gehirn zu bekommen, ist übelst interessant. Also so, das kann man sich sonst, hat man da gar nicht so den Zugang dazu. Deswegen fand ich das auch irgendwie eine spannende Info. Nate hat auch so gedroppt, ne, dass halt gerade so dieses so, ey, am Anfang, wenn es so losgeht und dann auch die Erfolge eingefahren werden, dass man halt vieles gar nicht so richtig realisiert in dem Moment. Aber er hat trotzdem auch so zwei Beispiele genannt auf die Frage, was waren damals so erste Reaktionen auf Facebook im realen Leben? Fallen ihm noch irgendwelche Situationen ein, wo er so gemerkt hat, oh shit, der Song geht ab? Oder einfach so allgemein der Hype um seine Person. Er war ja einfach damals so einer der krassesten Newcomer und der krass gehyptesten Newcomer im Deutschrap. Und da hat er zwei Geschichten gedroppt. Wir hören mal in die erste rein.
Da sind wir an dem Geburtstag von meiner Mama zum Restaurant gefahren. Also saßen alle im Taxi, die ganze Familie. Und waren dann an der Ampel am St. Pauli Bahnhof, also genau Kreuzung Richtung Kiez. Und da war ein Auto neben uns, was ganz laut, ich weiß nicht mehr, ob es Blaulicht oder Waffenfreie Zone war, eins von beiden. Hat auf jeden Fall ganz laut aufgedreht gehabt und ich weiß noch, die Situation war mir ein bisschen peinlich. Aber im Nachhinein war man auf jeden Fall auch stolz, weil das war echt so eine Zeit, wo, ja, Deutschrap hat man nicht gehört auf laut und hat sich dabei cool gefühlt mit Sonnenbrille, weißt du so? Und das hat man gesehen gehabt und der hat meinen Scheiß gepumpt. Das hat mich derbe gefreut auf jeden Fall. Aber es war auch ein bisschen peinlich, weil meine Mutter noch im Auto war. Aber das war, ich weiß noch, das hatte, Da habe ich gemerkt, okay, die Jungs pumpen das. Die aktiven Jungs.
Hier auf jeden Fall ein Beispiel, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und Nate hat aber direkt noch eine zweite Story parat gehabt.
Das erste Mal, als ich auf MTV lief, das war auf jeden Fall krass. Wir haben das Video eingereicht und die MTV hat es eiskalt angenommen. Das war noch zu den Zeiten, wo MTV ganz normal im Fernsehen lief. Und ja, auch die Reaktion, da waren zwei von meinen besten Freunden saßen gerade und die haben das im Knast gesehen und ich habe die Jungs besucht und ich weiß noch deren Reaktion und so. Das war so, ja, da hat man gemerkt, es geht rum. So, weißt du, MTV war schon eine Hausnummer damals. Jeder, der aus den 90ern, 80ern kommt, weiß, das war Big Thing. Und wenn man da lief, war auf jeden Fall so wie so ein Ritterschlag. Und es war krass, man wurde sozusagen angenommen, sogar mit diesem Sound. Waffenfreie Zone haben die auch genommen. Ich weiß nicht, sogar Fick die Welt lief sogar, glaube ich, auch noch im Fernsehen. Ich glaube, Fick die Welt haben die sogar auch noch genommen. Das war auf jeden Fall krass. Genau, und ja, auch die ersten Bravo-Berichte. Genau, ganz zu, nicht zu vergessen auf jeden Fall, dass die Bravo Hip-Hop war damals am Start und haben auf jeden Fall mit als erste Berichte über uns gemacht gehabt. Und ja, das war auf jeden Fall krass, abgeprintet zu sehen, so weißt du, auf eine richtige in der Zeitung, in Bund auch und so. Großes Bild, kleines Bild, auf mein Ohrring gezoomt, dies, das, 160 Euro, dies.
Geil. Das sind aber auch echt so Sachen, also das kannst du mit Geld nicht kaufen, dass du mal auf MTV liefst. Safe. Und dass du in der Bravo Hip-Hop Spezial warst. Das sind so legendäre Medien irgendwie. Ja, krass.
Deutschrap zum Anfassen, will nicht im Knast landen. So, das ist aber auch wirklich, irgendwann, weißt du noch, es gab doch so ein Panini-Heft, so Panini-Sticker-Heft über Deutschrap, das war viel, viel später, sowas wie so 2019 oder sowas, so, zu einer ganz anderen Zeit, aber ich kann mich dran erinnern, ich habe einmal mit der Larissa irgendwas heißt die gesprochen, die war auch ein Teil von davon und die hatte mir so ein bisschen erzählt, wie das war und dann irgendwie auch, dass die halt, ja, dann diese ganzen Fotoshootings mit den Rappern hatten und das, wie sich die Rapper darüber gefreut haben, weil so jeder kennt so Panini-Sticker von so diesen Fußball-WM und so. Und für die war das, das ist mir gerade einfach so die wiedergekommen, weil es halt so dieses so wirklich so zum Anfassen was ist und sowas Legendäres. Und dann rufen die, haben die irgendwie ihre Mama angerufen und so, ey, ich bin in diesem Stickerheft drin und so. Und dann, weil das halt so wirklich ist, was man dann so vorzeigen kann. Und das hat mich gerade voll dran erinnert, dass Nate darüber gesprochen hat, ne, so diese MTV Bravo, das ist so wirklich was, was du zeigen kannst. Aber wir haben Nate auch nicht nur zu Reaktionen so gefragt, was so, ne, irgendwie damals so mit Fans oder was man so im realen Leben so mitbekommen hat, sondern auch, ob Nate irgendwie eine Reaktion von einem Rapper besonders in Erinnerung geblieben ist.
Von Farid Bang, das 16 Bars Interview, wo er mich erwähnt hatte, wo er dann sagt, ja, beispielsweise, da gibt es diesen Rapper Nate 57, warum signed den kein Label? Und das fanden wir ein bisschen, also diese Aussage, dass warum signed den kein Label, fanden wir so, hä? Hat er nicht am Ende gesehen, Rattus Locus Records, wir sind ein Label? Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Geld reingebuttert und auch sehr viel mit Plakaten schon gearbeitet und so und haben uns Independent auf jeden Fall auch schon einen kleinen Namen gemacht gehabt und haben uns ein bisschen gedacht gehabt, ach, warum tut er so, als ob er nicht weiß, dass es da ein Label gibt. Aber wenn man jetzt im Nachhinein das nochmal so betrachtet, hat er schon recht gehabt mit der Aussage, warum kommt denn kein Label? Das frage ich mich seit 17 Jahren. Ja, kein Label kommt bis jetzt, auf jeden Fall. Gibt es anscheinend nichts so mit mir? Major-Label, wohlgemerkt, ne?
Ja, auch eine Frage, die ich mir irgendwie seit Jahren stelle und die wir auch im Interview besprochen haben. Was ist los mit den Labels? Ich denke mir immer so, Nate ist so ein krasser Künstler, den man so gut aufbauen kann, einfach auch so. Also was heißt aufbauen, aber den man auch so gut zurückholen kann, so finde ich, als Management und den man so gut inszenieren kann, weil der halt dieses so einfach real vom Kiez, Reeperbahn, St. Pauli verinnerlicht und...
Ich weiß aber auch noch, als Nate bei uns im Interview war, da hat er auch darüber gesprochen und meinte so, ey, keine Ahnung, irgendwie keiner will mich sein und so, voll komisch und so. Und dann waren wir irgendwie was trinken und saßen, glaube ich, so einem Späti draußen und dann sind wir mal so alle unsere Interviews durchgegangen und das sind mittlerweile echt viele, also ich weiß nicht, wie viele Interviews wir schon hatten, die alle in dem Podcast waren und da sind schon einige dabei, die bei keinem Major-Label sind und irgendwie saßen wir dann da und haben so unsere Avengers zusammengestellt, es waren so, was wäre, wenn wir jetzt Label gründen und wir seien sie und ihn und den und so, weißt du noch, das war so geil, aber stimmt. Ja, also es ist echt wild irgendwie, weil manchmal denkt man sich so überspitzt ausgedrückt, aber da hat jemand irgendwie so mit einem TikTok so einmal kleinen Mikroerfolg, sofort alle Labels stürzen sich drauf und dann hast du jemanden mit krassem Backkatalog, wo nicht mal irgendwie angeklopft wird und gefragt wird, was man machen könnte irgendwie, also ja.
Und weil du jetzt gerade nochmal unser YouTube-Interview mit Nate angesprochen hast, was da abging in den Kommentaren, also ich weiß noch, als wir das released haben, ich glaube, wir haben selten so in der ersten Zeit so viele Kommentare unter einem Interview bekommen, so, also man hat so direkt gemerkt, da wird einfach eine Zielgruppe angesprochen, da sind super viele Leute, die genau diese Zeit 2009, 2010 damals inhaliert haben, genauso wie wir und diese Songs einfach damals auf Dauerschleife liefen und da einfach ein riesiges Interesse auch noch da ist. Aber genau, das einmal dazu, finde ich cool, dass Nate da so raushaut und da auch so ein bisschen drüber lachen kann, jetzt auch aus der heutigen Sicht so und da den rausgehauen hat hier so mit Farid Bang, was damals seine Reaktion war. Und das Musikvideo ist natürlich auch so, ne, auf dem Kiez gedreht, alles legendär. Und hast ja auch gesagt, ne, heutzutage irgendwie geht auf die 20 Mio Klicks zu. Gibt's da Insights zum Musikvideo, irgendeine Anekdote?
Ja, wir haben auf jeden Fall 5 Tage gedreht. Das sieht erstmal nicht so aus damals. Aber damals hat man sich noch so viel Arbeit genommen, auf jeden Fall. Und ja, das sieht man, glaube ich, auch an den Outfits und so. Und ja, wir haben halt echt nur die besten Szenen genommen. Und hat auch ein bisschen gebraucht, so der Schneidprozess. Das war auch nochmal 2-3 Tage oder so. Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Und wir haben ein sehr, sehr krasses Video ist da entstanden, auf jeden Fall. Shoutouts auf jeden Fall an Bumbali. Auf jeden Fall, ich würde gerne mit ihm mal wieder was machen, auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall ein Auge gehabt. Er war, hatte damals, genau, das war auch sein erstes Videoclip, also sein erstes für musikmäßig. Der hatte früher ein Interviewformat gehabt auf Tide. Das ist so ein offener Kanal bei uns, also so ein Sender, wo man, genau, was so unterstützt, was halt so kleinere Sachen unterstützt. Und der hatte eine Show sozusagen, so ein Portal, das hieß Hamburg rettet Hamburg Hip-Hop, und da hatte er mehrere Folgen vorher gehabt und mit der Underground-Szene sehr viele Interviews gemacht und mit den Upcoming-Leuten und so, gab es auf jeden Fall sehr viele Sachen. Er hat doch damals auch teilweise dann auch deutschlandweit mit mehreren anderen Leuten Interviews gemacht gehabt und hat dann unser erstes Video dann gedreht gehabt, hatte mit dem Format aufgehört gehabt und dann aber auch mit Videoclips. Der müsste auf jeden Fall noch krasse Aufnahmen da haben, da könnte man bestimmt noch ein Alternativ Blaulicht-Videoclip von drehen, weil wir haben auf jeden Fall sehr viel gedreht und es war auf jeden Fall umständlicher, das war noch so eine alte große Kamera mit Film und so, das war schneller leer und so, das war alles nicht so einfach damals, aber es hat sich gelohnt. Ich weiß auch noch, wie ich drauf bestanden habe, einen Grain raufzuhauen, der so oldschoolig ist. Das heißt, Grain ist, wenn das so leicht rauscht, so mäßig. Ich wollte, dass das wie aussieht, als ob es aus dem Fernsehen kommt. Dadurch hat das auf jeden Fall diesen Look gehabt. Ja, das kann man dazu sagen. Und ja, das Drehen war anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. War teilweise auch sehr, sehr lustig. Kam Leute dazu, für die das neu war auf jeden Fall. Man hat noch nicht so viele Leute gesehen, die mit der Kamera rumgerannt sind und gerappt haben auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig, der Dreh.
Ich weiß nicht, ob du davor jetzt im Vorfeld dir nochmal das Video angeschaut hast von Blaulicht, aber da ist auch eine Person drin mit so einem roten T-Shirt oder Pullover oder so. Und ich habe mich dann gefragt, wer ist dieser Typ? Also so ein Typ, der halt abgezogen wird im Video, ne? Und dann dachte ich mir so, wie findet man denn solche Leute? Und auch dazu hat Nate was rausgehauen.
Ich glaube, du meinst den mit dem roten Pulli, ne? Und der billigen Jacke. Das war der Prototyp Eppendorfer, den wir für die Abziehszene benutzt haben. Wir wollten das so, ja, darstellen, wie das so bei uns im Viertel üblich war. Wenn du entweder Schulden hattest oder Probleme gemacht hast oder nicht zum Drogenkaufen ins Viertel gegangen bist oder keinen kanntest aus dem Viertel, wurdest du so behandelt. Das wollten wir da sozusagen zum Ausdruck bringen. Und ja, genau, wer das war, genau, es war ein Kunde von meinem Bruder auf jeden Fall. Ein guter Kunde. Shoutouts, ich habe seinen Namen leider vergessen. Auf jeden Fall korrekter Typ gewesen, auf jeden Fall. Cool, dass er da mitgemacht hat.
So geil, einfach mal Shoutout an den Kunden von damals. Sehr, sehr nice. Aber ja, legendärer Track. Und das Ganze ist ja aber auch bei Agro TV veröffentlicht worden. Und ich habe mich irgendwie immer gefragt, ob man da dann, wie das so abläuft, ob man dann dafür Geld zahlen muss für die Veröffentlichung bei Agro TV, weil Agro war ja einfach auch damals eine riesige Plattform. Man hatte selbst meistens noch nicht so viel Reichweite. Und auch da hat Nate einige interessante Insights, womit ich gar nicht gerechnet habe, als ich ihm die Frage geschickt habe. Wir hören mal rein.
Nee, dass die Videos auf Agro TV gekommen sind, dafür haben wir nicht gezahlt. Das war ja auch nur aus dem Umstand, weil unser Account wieder gehackt worden ist. Ich weiß nicht mehr, welche Situation das war, ob das bei Waffenfreie Zone oder bei Fick die Welt war. Bei Fick die Welt kam ja ein Jahr später raus, beziehungsweise ein Dreivierteljahr später als das Album. Aber es war auf jeden Fall so, dass bei Waffenfreie Zone der Account einmal gehackt worden ist. Oder beim anderen Song, kann auch bei Blaulicht gewesen sein, dass er einmal gehackt worden ist und das ein, zwei Wochen gedauert hat, bis wir wieder rein konnten. Und zwischenzeitlich dann die Klicks auf andere Videos, die das hochgeladen haben. Damals gab es ja viele Accounts, die das immer separat dann auch nochmal hochgeladen haben. Und das wollten wir bei diesem einen Release, ich weiß nicht mehr, ob es Waffenfreie Zone war oder Fick die Welt, nicht wieder riskieren, dass die ersten Klicks sozusagen weggehen und nicht auf, ja, auf das Video kommen und natürlich auch die Reichweite nutzen, die damals AgoTV auf jeden Fall hatte. Das war ja der größte Hip-Hop-Portal von der Reichweite her. Und ja, die meisten, sehr viele neue Leute wollten wir auch damit erreichen. Und dann haben wir dann, die drei Videos, ich glaube, das sind drei Songs gewesen, haben wir dann da eingereicht gehabt und die haben das dann nochmal hochgeladen gehabt. Also genau an den Zeitpunkt, wo das dann, also wir nicht mehr Zugriff auf unserem YouTube-Kanal hatten. Ein, zwei Wochen später ist es dann wieder freigegangen, also frei gewordene Kanal. Und da haben wir dann auch wieder den Nur die Starken Überleben-Video hochgeladen gehabt. Das war ja auf Mobb Deep Beat. Den hatten wir da, glaube ich, nicht eingereicht. Aber Fick die Welt, Blaulicht und ich glaube noch ein anderer Song ist dann, ja genau, auf AgoTV dann auch geblieben. Und auch teilweise die Einnahmen. Shoutouts an Speicher auf jeden Fall. Ich muss mich mal bei ihm melden, beziehungsweise das mal checken, dass da die Monetarisierung wieder umgestellt wird. Ein paar tausend Euro haben die gemacht damit. Ja, Mann. Aber es war auch teilweise Hilfe, ne? Also viele neue Leute sind auch aufmerksam geworden auf uns, aber auch auf unserem Channel waren die Klicks sehr, sehr stark. Also in den ersten zwei, drei Tagen war schon 500.000, 1 Million in der ersten Woche und so. Oder 2 Millionen in der ersten Woche. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, das Thema damals.
Also so viel dazu, schon wilde Story irgendwie mit so Account gehackt bei YouTube, dann irgendwie über AgoTV rausgebracht, dann auch mit so Monetarisierung umstellen, war ich irgendwie auch gar nicht so drin in dem Thema, wie das dann so funktioniert und so. Aber ja, sehr, sehr cool irgendwie, so krass viele Insights zu einem Song und zu wirklich so einer heftigen Street-Hymne zu bekommen, weil mir ist einfach so bewusst geworden, es gibt halt so Hits, so Party-Hits, oder so, weiß nicht, so Hits, die es irgendwie so ins Radio geschafft haben. Aber es gibt halt auch so krasse Street-Hymnen. Und da würde ich Blaulicht auf jeden Fall in eine Schublade stecken mit auch Sido, mein Block zum Beispiel. Und ich finde schon einfach, dass Nate da deutschem Straßenrap so einen richtig krassen Stempel aufgesetzt hat.
Definitiv. Und auch irgendwie so ein bisschen so eine neue Ära losgetreten hatte. Also geil, ja, spannend mal so ein paar Infos hier zu bekommen zu dem Song. Deswegen vielen, vielen Dank an Nate. Das war echt super spannend und ich würde sagen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall jetzt den Podcast und checkt auch unseren YouTube-Kanal aus. Zum Beispiel das gesamte Interview mit Nate57 ist mega spannend geworden und ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen wieder mit einer neuen Folge Deutsche Plus. Macht's gut, bis dahin,